herzlich willkommen zu unserem regelmäßig, hoffentlich nicht mittelmäßigen, sondern eher megamäßigen Podcast-Folge. Pottermos, ihr wisst schon. Heute geht es ganz themenmäßig um ein kleines Wort mit erstaunlich großer Wirkung. Mäßig. Wir nähern uns dem Thema natürlich streng vorschriftsmäßig, machen uns die Sache linguistikmäßig an und vergleichen verschiedene Verwendungsweisen und bewegen uns dabei vielleicht auch ein bisschen podcastmäßig zwischen Wissenschaft und der Alltagssprache. Die Befunde sind jedenfalls spannungsmäßig kaum zu überbieten. Manche Beispiele sogar saumäßig unterhaltsam. Vielleicht. Und falls ihr euch fragt, wie lange die Folge dauert, so mäßig 45 Minuten. In diesem Sinne, viel Spaß mit einer Sendung, die hoffentlich qualitätsmäßig überzeugt.
Ja, so mäßig. Also ich meine, das war jetzt keine Bewertung. Du siehst schon, wie verwirrend dieses Wort mäßig sein
total.
Kann.
Ne?
Nicht das Jugendwort des Jahres, aber so mäßig, so jugendwortmäßig, fände ich schon, wäre das doch gut dabei gewesen. Aber dazu kommt später mehr. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer wir überhaupt sind. Ja. Weil wir heute dieses mäßig interessante Intro heute verlesen haben.
Du bist der Mitch.
Ja, und du bist der Ant.
Ja, hallo.
Und zusammen sind wir Pottermaus.
Wir senden mal wieder.
Ja, wir melden uns zurück, wie alle anderen Podcasts, auch aus der Sommerpause. Denn wir haben so ein bisschen Urlaub gemacht, ne, und haben mal die Beine baumeln lassen und so. Und ich höre schon ein schönes Geräusch, ein urlaubsmäßiges. Das ist der Ant beim Einschütten eines, beim Vollmachen eines Glases. Mhm. Ich habe doch irgendwo hier auch so einen Öffner stehen. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal beraten, was du da hast.
Aus dem Haude Erdinger gibt es einen Naturradler. Mhm.
Ein Naturradler von Erdinger.
Ja, das dann am besten bei 6 Grad genossen werden kann.
Mhm. Ja. Zimmertemperatur oder Biertemperatur?
Biertemperatur.
Weil ich finde, es ist ja jetzt nicht mehr ganz so warm wie vor ein paar Tagen und Wochen noch, was ganz gut ist.
Ja, wir hatten einen sehr heißen Sommer.
Genau, aber trotzdem kann ein Kaltgetränk nicht schaden. Ich habe diesmal was aus der Krombacher Brauerei. Und dort ein alkoholfreies Weizen.
Sehr gut.
Das können die auch ganz gut.
2,0 Promille hat meins hier. Das Radler.
Ja, das werden wir hinkriegen. Also. Warte mal, ich muss das. Ich habe ja hier umgeräumt. Das passt jetzt hier nicht mehr links hin. Das muss ich das. Nee, rechts hin. Das muss ich das nach links stellen. Aber erstmal Prost.
Prosit.
Ja, Prosit.
Schön, dass wir wieder da sind. Und ich glaube, mit diesem Folgeplänkel können wir auch schon in unsere Follow-ups starten.
Ja, genau. Das hier einmal tauschen, das zweite, was alles hier in der Liste steht, zuerst?
Na klar,
komm. Ja, okay, packen wir da mal hin. Weil das geht ja sehr schnell. Wir haben ja gesagt, wir berichten noch mal kurz von unserem letzten gemeinsamen Konzert. Wir haben voller Vorfreude, haben wir darüber berichtet, dass wir zum Pet Shop Boys Konzert in Mönchengladbach fahren würden. Ich glaube, das war am 13.07., ne?
Ja, schon. Wenn Neil Tennant am 13.07. Geburtstag hat, dann ist das richtig.
Mhm, ich glaube.
Und er wurde 72, glaube ich.
Ja, ja.
Und genau, wir sind in Pottermaus Folge 72.
Ach, ja, guck mal, das ist ja, das kann ja kein Zufall sein.
Das ist jetzt kein Zufall.
Genau. Und wir haben auch ordnungsmäßig am Ende dann auch alle zusammen ein Geburtstagsständchen gesungen. Und da hat er sich auch artig für bedankt und hat auch gesagt, es ist heute, nee, was hat er gesagt? Ich habe heute meinen Geburtstag.
Also, genau, war übrigens der 10. Juli.
Ach, 10. Juli, okay. Ich
dachte ja, schon, ein Freitag. Juli.
Hm? Ja. Nö, also ich meine, das Konzert, wenig Überraschung, war auch klar, weil das die Toni ja schon seit 4 oder 5 Jahren, deswegen, was ist so, das ist alles gescriptet, ne? Also alles Ansagen und von vorne bis hinten, ich glaube, das ist auch immer gleich lang, die Pausen zwischen den Songs wahrscheinlich, ne? Also da ist wenig Raum für Improvisation, aber deswegen ist das auch alle sehr professionell und cool gemacht und wir hatten super Plätze, ne?
Oh ja. Ja. Was war das, so 13. Reihe oder so? Vorne rechts?
Genau.
Das war nett.
Im Innenraum, im Sportpark in Mönchengladbach, ne, das, ich glaube, so 8000 Leute oder so, ne, passten da rein. Ich glaub, war so mäßig ausverkauft. Und da waren noch ein paar freie Plätze, aber ich glaube, das war schon ordentlich voll. Also es war schon richtig voll. Ne? Und ja. Das Coole war auch, dass die ganzen Leute, die da waren, die viele auch im Alter des Herrn Tennant waren und wir nicht ganz die Jüngsten, aber so. Also irgendwie kann man sich schon noch jung vor, so irgendwie.
Ja, ich habe einige Frauen um die 80 gesehen oder so, ne? Also, die hätte meine Oma sein können.
Echt? Also so,
ja,
das ist mir gar nicht aufgefallen.
Aber ja,
da waren hier und da verstreut auch mal so ein paar ganz junge ja. Leute, so im Studentenalter würde ich sagen. Ne? Aber war schon ganz ordentlich gemischtes Publikum, die aber trotz des betagten Alters alle aufgestanden sind. Ne? Es war ja alles bestuhlt, aber kaum war der erste Song, also Suburbia als Opener, gelaufen. Oder sind auch alle stehen geblieben, bis auf eine Ballade hat man sich mal ausgeruht und so. Da ist mir aufgefallen, nee, der Sound ist gar nicht so gut da unten auf den Stühlen, also wir sind schnell wieder aufgestanden. So. Was so ein paar Zentimeter ausmachen können. Nee, also wie gesagt, kann ich uneingeschränkt empfehlen, falls ihr die nächsten 5 Jahre noch Dreamworld Touren dann gerne hingehen. Ach ja, genau, die hatten ja 2 Tage danach, einen Tag danach in Berlin das Dreamworld Konzert und dann ne, diese coolen beiden obskuren Konzerte. Ne? Hast du da auch mal reingeguckt in die Setlist? Wir hatten ja vor der Setlist Bingo mal gemacht, das in England anstand. Nur mal kurz für die nicht fachkundigen Zuhörer und Zuhörerinnen und alle dazwischen und außerhalb. Das Obscure-Konzept besagt, dass da nur Songs gespielt werden, die keine Singles sind.
Ja, so haben wir es beschrieben in Potamos 68.
Ja.
Das ist eine englische Folge gewesen, ne? So auch so ein Special.
Yes, that's an episode that we recorded completely in English. That's very nice and also recommendable. Ja, und da haben wir vorher wie wild getippt, ne, was man da für Songs wohl zu hören bekommen. Wir haben auch in Bezug auf diese Berlin-Konzerte uns auch überlegt, also wahrscheinlich werden die nicht großartig die Setlist ändern, sondern die Songs, die sie auch da für England gespielt haben, die sie mal nach Ostern, ne, die Konzerte gespielt haben.
Aber da haben
die
wir uns
geirrt. Wohl drin lassen. Bis auf ein paar, ein, zwei Ausgaben, ne, haben. Wir hatten auch einen Gastsänger dabei, nämlich hier den Frontmann, wo sie auch schon mal einen Remix für gemacht haben. Ja, das ist toll, ne? Das Schöne an Potamos ist, dass wir uns irgendwelche Dinge immer nicht einfallen.
Ja, und bei Follow-Ups ist noch manchmal nicht ganz so gut vorbereitet.
Nee, das stimmt. Warum sollte man sich auch vorbereiten? Wir sind nur so mäßig vorbereitet. Warte, ich greife mal kurz eben zu dieser Platte, weil ich ja beim Plattenschrank jetzt hier so links.
Ja, jetzt greift er nach links, kurz über den halben Raum und hat...
So, hier habe ich das Remix-Album, Disco 5.
Ja, Disco
und
5.
Und da ist doch hier die... Ach, die Hidden Cameras. Ich glaube, das war der Sänger der Hidden Cameras, der den Song Flying Away hier... in His Imagination, das hat er gespielt, ne, mit zur Klampfe begleitet.
Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ja, und was war denn jetzt eigentlich neu? Ich glaube, Party in the Blitz haben sie gespielt, ne, eine ziemlich neue B-Seite oder Bonus-Track. Das ist auch ganz lustig, weil das haben sie zweimal, also haben sie neu angefangen. Irgendwie hat Neil Tenfold wohl nicht so richtig gefallen, was die Background-Vocals gesungen haben. Also die waren wohl ziemlich schief. Und das fand ich ganz lustig, weil es so oberlehrerartig. Also nehmen wir Stopp hier. Dann ging er nach hinten zu dem Keyboarder oder dem Percussionisten, der gesungen hat, und hat ihm mal kurz vorgesungen, wie das klingt. So. Das fand ich lustig, weil das war ganz im Gegensatz zu diesen gescripteten und professionellen Shows hier, diese Dreamworld, die wir gesehen haben. Oh, kann doch mal was schief gehen, mach mal einfach nochmal neu. So.
Das sieht ihn gar nicht ähnlich, aber ich hoffe, dass er Perfektionist ist, der gute Mann, das kann schon sein, aber dass er das auf der Bühne dann auch zeigt.
Ja, genau, das hat er natürlich zum Schmunzeln gemacht. Ne?
Ja, gut, das kann er wahrscheinlich
so stecken. Mit dem Fingerchen so ein bisschen so dirigiert und sagt, das war die in the Blitz, lalalala. So, und dann nochmal. Ja, was gab's noch? Also du sagtest, wir haben uns da geirrt, was die Setlist anging.
Ich wusste nur den einen. Also wir hatten, du hast mir einmal tatsächlich hier Setlist FM Link geschickt und dachte ich, ach, das ist ja doch ein neuer Song.
Ah, okay, dann gucke ich mal. Den haben sie natürlich am zweiten Tag dann nicht mehr gespielt.
Ja, siehst du, hat direkt wieder geändert.
Ja, ist ja auch nur so mäßig interessant für die Leute, die das jetzt nicht so nerdmäßig betreiben, dieses Pet Shop Boys Phantom wie wir. Ich gucke trotzdem mal nach.
Schau mal
kurz. Ansonsten haben sie ja wirklich so alles die 4 Zugaben, ne, in der Reihenfolge, wie sie sonst auch immer gespielt haben, alles dabei geblieben. Ne? Er hat schön an seinem Keyboard hier, links hier, von Janke gespielt. So, was haben sie da? Party in the Blitz, Live Review restarted. Ja, okay, das haben sie, sonst haben sie alles Sachen gespielt, die sie schon mal gespielt haben. Und am zweiten Tag, ach ja, da war dieses In His Imagination with Joel Gibb. Das war dann das Besondere, aber sonst auch keine neuen Songs. Nö, genau, also brauchen wir dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen und gehen weiter zum nächsten Thema. Was wir auch nochmal aufgreifen müssen, weil wir darüber geredet haben.
Richtig, wir hatten das angekündigt, dass wir das tun werden, denn wir hatten im Pottermore 67, also eine vor Obscure, Anfang März über The Power of Grayskull, also Masters of the Universe, He-Man und Co. gesprochen. Also die Klassiker aus den 80er Jahren mit den Actionpuppen. Und was es als Follow-up gab, es gab dieses Jahr ja einen Kinofilm.
Ja, tatsächlich. Einen sehr sehnsüchtig erwarteten, endlich mal wieder auf der großen Leinwand, Masters of the Universe. Und ich habe auch eigentlich vorgehabt, mit dem Kino anzusehen, habe irgendwie kein Kind gefunden, das sich dazu bereit erklärt hat, mit mir da reinzugehen, so als Alibi-Kind, ne, weil, ja, aber ich glaube, den haben wir hauptsächlich auch Erwachsene gesehen, also wäre gar nicht so schlimm gewesen, aber gut, ich habe es auch zeitlich irgendwie nicht hinbekommen. Dann lief auch Mandalorian ja auch noch gleichzeitig, hätte mich auch interessiert, auch darüber können wir nochmal reden, den habe ich aber auch nicht hinbekommen, im Kino zu sehen. Das sind aber, glaube ich, beides auch Filme, die man ganz gut dann, wenn sie dann, also der Master of the Universe hielt sich ja auch, glaube ich, nur so 4 Wochen im Kino, hat nicht so gut hier, wie man so schön sagt, an der Boxoffice performt, wie es hätte sein sollen, weil es ist, glaube ich, ein ziemlicher Flop, was das, so die Einnahmen anging, aber jetzt ist er ja auch dann 2 Wochen später direkt schon bei Amazon Prime, die das ja auch mitproduziert haben, abzurufen.
Ne, genau, bei MGM, ne? MGM, ja. Das gehört ja jetzt Prime.
Ja,
ihr wisst schon, das Intro mit dem Löwen. Tun, ne?
Ja, ja, genau. Also das ist ja in dem Fall dann nicht der Löwe, sondern Battle Cat oder Cringer. Das fand ich ganz lustig, ne?
Ja.
Da eingebaut.
Und genau. Und auch wenn man es bei Prime schaut, dann hat man am Anfang vorher oft ja auch Werbung, ne? Heutzutage bei Streaming-Diensten. Und da machten sie auch Werbung für ihre eigene Plattform, also für Amazon, wo man jetzt He-Man-Figuren kaufen kann.
Ja, genau. Also die extra für den Film nochmal rausgebrachten Figuren. Ne? Ja, genau. Also wie wir damals auch diese Filmation-Serie, die ja eigentlich auch Werbung für Spielzeug war in Cartoon-Form in den 80ern. Und optisch ist es auch, und auch was die Erzählung angeht, so dieser Filmation-Serie ziemlich angeglichen gewesen. Ja, also hast du es auch gesehen, jetzt bei Amazon, ne? Wahrscheinlich im Stream.
Genau, und ich hatte die Möglichkeit, auch drauf zugreifen. Ich bin ja selbst kein Amazon-Kunde, aber es wurde mir ermöglicht, diesen Film zu gucken.
Ja, aha. Ja. Mit einem Fremdkonto.
Ja, aber auf meinem Apple TV, deswegen nutze ich das einfach. Ja. Genau.
Gut. Und wie hat es dir gefallen? Hattest du irgendwelche Erwartungen? Wenn ja, wurden sie erfüllt oder wurden sie nicht? Oder
schwierig, bist du ganz schwierig. Ich wollte ihn tatsächlich sehr mögen. Sie haben sich auch Mühe gegeben. Es wird die Figur, He-Man, wird gut eingeführt. Background-Story, ne, Kindheit, Außenseitertum und das wurde alles zelebriert.
Ja, der wollte nicht so der Kämpfer sein, ne?
Und genau, ganz,
Ja, nicht zum Vergnügen seines Vaters, dem König Randor, ne, heißt er, glaube ich, ja.
Genau, und ich finde auch beim Sounddesign beziehungsweise beim Soundtrack haben sich sehr große Mühe gegeben. Es hat mich schon sehr gefreut, wie er dann relativ am Anfang des Films in seinem Zimmer sitzt und im Hintergrund hört man eine Abwandlung des Songs Boys Don't Cry. Und das hat mich halt so in die 80er Jahre so ziemlich schön abgeholt.
Ja, das haben sie schön gemacht, ne? Also das so ein bisschen so kommentierende Songs, ne? Zum Beispiel auch, wenn auf der Erde dieser Angriff auf Eternia kommt und Beastman und so und diese ganzen, dann läuft, glaube ich, von vorne Blondes, What's Going On?
Ja,
fragt man sich, ne?
Genau, tatsächlich, ich hatte auch mal geschaut nach dem Soundtrack, den gibt es ja auch auf Streaming-Diensten, habe aber wieder komplett vergessen, wer ihn gemacht hat.
Ja, das Coole am Soundtrack ist ja, also dass da jemand sehr bekannt ist und das habe ich auch gedacht, am Anfang. Was ich finde, übrigens Soundtrack, also das Titelthema, jetzt wirklich richtig gut. Ne, das ist so eingängig. Dieses
einer der berühmtesten Gitarrenspieler, der noch unter uns ist.
Ja, ich dachte, das ist irgendwie so eine doppelte, so eine Harmonie, zwei Gitarrenlinien, ne, so heulende, das klingt doch wie, aber so schön gemacht, ne, so wie in den 80er Jahren, dass man so denkt, so Queen-mäßig, ne?
Genau.
Queen-mäßig.
Und später auch in den Kampfszenen und so denkt man, ach, das hätte jetzt auch Muse spielen können, ne? Aber Muse haben ja Vorbilder, wo kommt das her?
Ja.
Und wer war es?
Mitch. Ja, es war natürlich der Mann mit dem weißen Lockenkopf. Ja. Wilden, wuschigen, Brian May.
Brian May.
The one and only, ja. Also das ist schon ziemlich cool. Und das habe aber auch gedacht, das ist auch so ein Problem dieses Films, glaube ich, dass die eigentlich gar nicht so gewuchert haben mit dem, was sie da so hatten. Ne? Also ich glaube, dass man das so im Nachhinein erst erfährt, oh, Brian May hat ja, das ist doch irgendwie ein Pfund, ne? Damit, also muss man doch an die Öffentlichkeit sagen, ja, Soundtrack mit Brian May, ne? Das ist doch alles, was man hier, also das ist cool und nochmal cool. Und
Absolut.
das kommt wirklich so auf das Thema in Abwandlung und das ist wirklich echt gut gelungen. Also wirklich ein super Filmthema.
Ich glaube, auf dem
Kann man schon
Soundtrack hat
empfehlen.
er 4 Songs beigetragen. Ne, Return to Etania, The Power of the Sword, The Power of Grayskull, Folding Space Eternia und natürlich den Opener-Song Eternia. Und der ganze Soundtrack ist von Daniel Pemberton gemacht. Kennt man den von anderen Dingen? Ich schaue mal kurz.
Wir googeln wieder live.
Ja, Spider-Man Into the Spider-Verse zum Beispiel.
Ah, okay.
Hat er als Soundtrack gemacht.
Und
Also
auch
auch,
Across the Spider-Verse.
ja, natürlich auch sehr episch ist, ne?
Okay,
Ja.
noch Holmes 2, ja, aber gut, das sind natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Thema von Indiana Holmes
Weiß
klingt.
ich nicht, habe letztens den dritten Teil gesehen.
Ah, ja, den habe ich auch gesehen,
Der war
genau.
nicht mehr
War
ganz so
natürlich
gut für die ersten
im
beiden,
ersten,
finde
und zwar, nee,
ich.
der dritte Teil von Indiana Holmes fand ich total langweilig irgendwie. Da
Ja.
passierte gar nicht so viel. Fand ich schade.
Ja,
Weil die
ja.
ersten beiden fand ich richtig gut.
Das stimmt. Also es ist ein bisschen abgefallen. Ich mochte immer noch die Figur natürlich. Aber ansonsten, oder auch die Mutter.
Nee, die Mutter ist super, ja, das
Wahnsinn. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir komplett recht. Auch da hätte man mehr draus machen können oder es einfach lassen können. Auch die erste Season von Slow Horses, die Serie, wo ich ja gerade mich drauf freue, dass im nächsten Monat die 6. Season auf Apple TV kommt. Eine MI6-Serie in London.
Ah, okay.
Unglaublich. Mit dem wunderbaren. Mist, jetzt fällt mir der Schauspieler nicht ein. Egal. Da hat hier Mick Jagger den Titel-Soundtrack gemacht und auch bei einigen Songs mitgemacht für den
Ah, guck
Soundtrack
mal,
mit Pemberton. Guck mal.
die guten alten Rock'n'Roll-Helden geben sich hier
Die Klinke in die Hand.
die Klinke in die Hand.
Ja, aber wo du gerade sagtest, die hätten mit dem Pfund wuchern müssen, die haben so viel Material, auch dieses ganze Material mit den ganzen Figuren, die es gibt. Ja? Ich glaube, für jemanden, der nicht irgendwie nebenbei nachblättert, wer war nochmal die Figur oder ne, wie heißt die Figur jetzt eigentlich richtig und wie stehen die in Beziehung? Der ist, glaube ich, auch mit diesem Film sehr schnell überfordert, weil die einfach so ziemlich viele einfach nur kurz auftauchen. Ne?
Ja, das
Und
stimmt. Die haben wahrscheinlich gedacht, na gut, vielleicht, wer weiß, ob es ein Sequel geben wird oder geben kann, dann bieten wir schon mal so viel, wie irgendwie geht, ne, dass die Fans auch irgendwie was für ihr Geld bekommen oder dass sie sich wirklich freuen können. Ah ja, hier meine Lieblingsfiguren sind alle irgendwie mit dabei. Ne?
Ja.
Den hatte ich auch und so. Ne? Und da, cool, ja, der kann ja den Hals. Ach ja, stimmt. Der, Und der mit der Faust.
Ja, genau. Fisto.
Ja, ach, du
Fisto.
musst das, die Namen. Also, vielleicht kommen wir nochmal zum Humor.
Ja.
Also, das Ganze hat mich von der Herangehensweise. Man fragt sich ja, wenn man jetzt so einen Film macht, ist das dann eher, ja, was ist die Herangehensweise? Soll es eher so ein düsterer Fantasy-Action-Film sein oder eher was Leichtes, ne? Und ich glaube, sie haben so ein bisschen so die Mischung daraus gefunden. Und also, es erinnert mich sehr vom Humor und von der Art der Dialogen so an die jüngeren Marvel. Filme, ne? Avengers so und aus diesem Universum auch Spider-Man und solche Klamotten. Ne? Also die sich alle nicht so ernst nehmen, ne? Die sehr selbstironisch sind, ne?
Ja,
Und die auch
auch
meistens
dieses
auf der Meta-Ebene sind.
Guardians of the Galaxy, ne? Ding,
Ja,
ne?
genau. Ne? Sind
Ja,
die
ja.
auch, ist das auch? Ich weiß
Ist auch
nicht, kenne
Marvel.
mich damit nicht aus.
Ja,
Auch
ist
Marvel,
Marvel.
okay.
Ja,
Ne? Ja. Also genau. Ne? Da muss man sich schon mal so ein bisschen auf diese Art und Weise der Dialoge und dieses Ironischen auch einlassen. Ne? Weil zum Beispiel ist ja He-Man, beziehungsweise Prinz Adam, der er ja ist, bevor er durch dieses Zauberschwert zu diese Transmission, wie heißt das? Also genau, die Umwandlung zu
Transformation, ja.
Transformation zu He-Man durchlebt. Ne? Wenn er, ja, ich habe die, was schreibt er? Also, I have the power, ich habe es auf Englisch geguckt.
Ich habe die Kraft.
Die Kraft,
Die
okay.
Kraft tatsächlich,
Ich habe die
ja.
Kraft der zwei Herzen,
Ja, ich
Doppelherz.
habe immer Macht im Kopf gehabt, das war aber, glaube ich, die Kraft. Ja.
Ja, die Kraft, die Macht, die Zauberkraft gab es auch irgendwie. Ja, das ist, was ich vorhin sagte. Es gab ja diesen Cartoon, es gab die Mini-Comics bei den Figuren, es gab Hörspiele von Europa. Klar, was anderes als Europa. Kann sein, dass die auch überall was anderes mal variiert haben mit diesem Spruch. Ne? Ja, also die haben natürlich so ein paar von diesen von diesen Kulthandlungen oder alles, was so mit dieser Serie, mit den Figuren zusammenhängt, so ein bisschen auch aufs Korn genommen, ne? Wenn man jetzt so, das ist 80er Jahre, war das mal cool, aber heute würde man, glaube ich, die Figuren, wenn man so eine Toyline hat, nicht mehr mit solchen albernen Namen bedenken. Ne? Allein schon He-Man. Ich glaube, ganz am Ende kommt der Name auch zum ersten Mal, dass er sich diesen auch ausgedacht hat. Ne? Oder es geht ja darum, dass er als Junge ja in Sicherheit gebracht wird, ne, von Eternia weg zur Erde. Das ist so diese Vorgeschichte, weil hier Skeletor alle unterjocht. Und er kann auch rechtzeitig das Schwert in Sicherheit bringen und irgendwo auf der Erde. Aber dann verliert das, ne? Und es dauert halt, bis er irgendwie 20 Jahre alt ist, bis er das Schwert dann wiederfindet.
In irgendeinem Nerdshop.
Und so ein Nerdshop. Ja, das ist auch wieder, das ist so ein bisschen so dieser ironische Seitenhieb auf die Fangemeinde, ne? Aber halt auch nicht so, dass man das jetzt als Fan sich irgendwie da angegriffen fühlt. Ne? Das haben sie wirklich ganz nett gemacht, ne? Wie er das Schwert dann wieder bekommt. Ja, da muss man sich ja ein bisschen drauf einlassen. Er ist ja dann irgendwie auch so ein Voker-Typ in so einer Human Resources, Personalabteilung. Mhm. Was ihm eigentlich ja seinem Wesen ganz gut entspricht, ne, weil er ja so ein Friedfertiger ist und er möchte auch lieber ein bisschen diskutieren, ne, und gar nicht so kämpfen. Und auch seine Vorgesetzte, die ihm mal auch so durch die Blume sagen, soll, er soll nicht den ganzen Tag nur nach Schwertern googeln, versucht das natürlich so ganz empathisch zu machen und so. Ne. Also das wird fast schon ein bisschen übertrieben. Achso, witzig ist natürlich auch, wenn der Film anfängt, die Stimme aus dem Off, die Vorgeschichte von Eternia erzählt oder was da überhaupt los ist, Eternia und ne, Castle Grayskull und so, das wird dann auch so ein bisschen gebrochen. Oder aufgelöst, das ist ja auch Adam während eines Speed-Datings, ne? Oder eines Blind-Dates, oder
ja,
Dates
richtig.
Auf jeden Fall. Genau. Und erzählt dann seinem Gegenüber, seiner Dame, mit der sich da unterhält, hat die Geschichte von Eternia und er sagt, dass sich das sicherlich alles ausgedacht hat und erzählt, da kriege ich gar nicht mit, dass er irgendwann zwischendurch die abgehauen ist und gar nicht mehr zugehört hat. Ne? Ja, deswegen, das ist schon mal ganz witzig, ne, wie das Ganze so eingeführt wird und man merkt auch schon direkt von Anfang an, ja, das wird alles, die nehmen sich nicht so ernst und das finde ich ist auch gut so.
Ja.
Ja. Und dann machen sie noch Witze über diesen Namen, das ist quasi ein Running Gag, ne? Da sind nämlich diese drei von diesen Masters, die da eine größere Rolle spielen. Mechaneck, der mit dem langen Hals. Das ist ganz lustig, ne? Weil die Figur, die konnte man so drehen an der Hüfte und dann da der Hals rausgefahren. Und der war aber, glaube ich, eher so gedacht als so ein Spion, ne? Also, dass er auch ein bisschen höher gucken konnte und ein bisschen weiter mit seiner Brille und so.
Ja.
Aber im Film benutzt er den quasi aus seinen Hals und seinen Kopf so als Schleuder.
Ne? Zum Schlingen, wie so eine Peitsche oder so. Ne?
Ja. Genau, er haut dann so alle wie so ein Lasso oder so, die Bolas, die Leute um sich herum dann um. Kampfszenen finde ich übrigens auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also da geht so die Action-Szenen sind Töfte, sehr unterhaltsam. Auch variabel, ne? Wieder, zum Beispiel am Ende kommt dieser Spycore, der mit diesen Stacheln aus Skeletors Bande. Und den verfrachtet He-Man dann irgendwie so an die Decke. Ne? Da bleibt er so stecken mit seinen Stacheln. Ne? Hat er ja mit seinen eigenen Waffen sozusagen geschlagen. Ja, genau. Also nochmal zurück zu den Helden und ihren Namen. Fisto haben wir schon genannt. Und Ram-Man. Ne?
Ja.
Genau. Ram-Man ist dieser kleine Typ, den man so wie so eine Sprungfeder zusammenklappen konnte und auf den Kopf pressen. Dann kommt man halt irgendjemand umrammen lassen mit seinem großen, behelmten Kopf.
Ja, wie so ein Hamburg.
Ja. So, und als Adam wieder in die Welt kommt und sagt, ich erkenne dich wieder, du bist doch hier Mechaneck, du bist Ramman, du bist Fisto, und dann guckt die sich an und sagt, was also heißt mir doch nicht, was denn für alberne Namen?
Nenn mich nicht so, sagte Fisto irgendwann auch so.
Ja, ja, vor allem, weil das ist jetzt ja auch, also das ist ja so ein Running Gag, da wird dieser unter der Gürtellinie Witz, da sind wir wieder beim, das haben wir ja offline besprochen. Das haben wir offline besprochen? Nein.
Also,
ich wollte sagen, es ist doch, genau, es geht immer dieses Wort, Fisto, so. Was macht jemand, der Fisto heißt? Ich mag es gar nicht auszusprechen, aber so ist es im Film.
Ja, ihr wisst schon.
Ja. Und er macht, der braucht das, also weil er ja so heißt, ist es aber in der deutschen Übersetzung auch immer, und das finde ich ja schon fast so, so herausgestellt, weil er dann, weil er sagt, er fistet hier irgendjemanden so, ne?
Mhm.
Genau. Und nicht, weil er halt Fisto heißt so, ne? Ja, also es wirkt im Deutschen, ist es dann, weil im Englischen ist es natürlich auch immer dieser anzügliche Witz, aber im Deutschen wirkt es noch mehr herausgestellt, glaube ich, als im Englischen. So, deswegen ist es im Deutschen fast schon zu vulgär. So, das fand ich irgendwie dann, weil ich mal die Szenen mal nochmal im Vergleich angesehen habe. Und auf die Spitze getrieben wird das in der letzten Kampfszene, wenn sie so richtig alle niedermachen. Also wir können auch ruhig ein bisschen spoilern, aber ist ja klar, wer am Ende gewinnt, nämlich das Gute.
Die Guten gewinnen, logisch.
Ja. So. Und dann sagt nämlich Fisto zu Ramman ungefähr im Wortlaut: Okay, I'll fist those and you give them head. Und dann guckt Ramman Fisto so ein bisschen ungläubig an. Und ich dachte, wie haben die das denn auf diesen auch sehr, sehr sich unter der Gürtellinie befindenden Gag denn eingedeutscht? Und ja, im Deutschen sagt er auch: Ja, ich fiste hier die Typen nochmal und du besorgst es ihnen mit deinem Kopf. Ja, okay, dann lassen wir einfach mal so. Lassen wir einfach mal so stehen.
Lassen wir das stehen.
Ist aber auch doch als Kinderfilm gedacht. So, einige Sachen verstehen die Erwachsenen, andere
Ja.
verstehen die Kinder nicht.
Genau. Wobei, wenn das auch als Kinderfilm gedacht ist oder als ja, für junge Jugendliche. Dann gibt es wenigstens einen Aspekt, den ich tatsächlich leicht irritierend finde. Und das ist Skeletor im Umgang mit seinen Untergebenen, beziehungsweise ganz speziell mit seiner Assistentin oder ne, quasi die nächste bei ihm im Hofstaat mit Evil-Lyn.
Ja.
Das ist schon sehr, ich finde es brutal, müssen gehen, und ja. Masochistisch, was er tut.
Ja, das fand ich auch erst
Oder
sehr
wie er.
irritierend.
Ja,
Ja.
genau.
Weil ich sage, auch das sind wir so komische, das passt hier irgendwie nicht so richtig rein. Eigentlich ist ja Beastman immer der Knecht, der so dieser Sidekick, der so etwas Dümmliche, ne, der von ihm irgendwie immer einen über die Rübe bekommt, weil der alle Sachen nicht richtig macht. Ne? Das
Genau.
wäre man eigentlich gewohnt. Und dass Evil-Lyn und Skeletor sich eigentlich eher so auf Augenhöhe begegnen, weil sie ist ja die Magierin, aber dass sie nicht diejenige ist, vor allem weil sie ja eine Frau ist, ja, dass diese, ich meine, Skeletor ist natürlich ein Arschloch.
Ja,
Das
logisch.
ist auch nicht anders von ihm zu
Ja,
erwarten.
ja, ja.
Ja, er sagt auch irgendwann zwischendurch, ja, Gott, als er am Ende ja Adam mit ihm oder He-Man mit ihm diskutieren möchte, und sagt, ja, wir können das auch ausdiskutieren, und sagt, nee, ich brauch's gar nicht erst mit anfangen, ich bin halt einfach böse. So, dann kann man, so, bringen wir es mal auf den Punkt. Kannst mich da nicht ändern. Nee, aber das finde ich auch heutzutage irgendwie, na, klar, das würde auch sagen, in den 80ern wäre das nicht, auch nicht okay gewesen, aber viel, ja, weniger auffällig sozusagen, wie auch weiß ich, sexistische Witze, die viel üblicher noch waren. Ne? Oder gibt es auch diesen tollen Kinofilm, was haben wir gelacht, ne? Über die Rolle von Frauen in der Comedy in den 80er und 90er Jahren. Das hier nur am Rande vermerkt, der muss richtig gut sein, habe da schon gute Reviews, zum Beispiel auch im Podcast von Hannes Bender drüber gelesen und gehört. Ja, genau, da ging es ja zum Beispiel auch darum, wie zum Beispiel ja, die Assistentin im Fernsehen, ne, und ja, die Gäste von Thomas Gottschalk immer angetatscht worden sind und so schmückendes Beiwerk einfach nur waren. Gut. Ja, aber egal, anderes Beispiel aus diesem ganzen Kosmos. Aber ich finde auch, ne, die körperliche Gewalt, einmal wirkt er sie auch richtig, ne?
Ja.
Und das ist dann irgendwie gar nicht mehr lustig so, ne?
Nee, das ist nicht lustig, weil das ja tatsächlich ja nicht nur Machtmissbrauch ist, sondern Machtmissbrauch so richtig darstellt, ne? Und Evil-Lyn wird ja noch von einer von mir sehr geschätzten Schauspielerin gespielt, deswegen, also eigentlich die einzige, die ich dort in dem Cast kannte, ne? Der Alison Brie, die ich aus Community kenne. Das ist eine Serie, die ich 6 Staffeln lang gesehen habe mit Chevy Chase. Da spielt sie natürlich auch eine eher taffere Rolle. Und hier ist es so, sie macht uns klar, sie erträgt diese Gewalt, weil sie am Ende weiß, dass sie an die Macht kommt. Ne? Und das sind so Spielchen, die mir schon am Anfang, ich habe ja nur die ersten 2 Folgen gesehen, von Game of Thrones überhaupt nicht gefallen haben. Ne?
Ja, vor allem, weil man das jetzt gar nicht auch so während des Films, also wenn man eben zum zweiten Mal sieht, dann könnte man sich diese Szenen, dann wird man sie unter einem anderen, also durch eine andere Brille vielleicht sehen. Aber das fällt einem, ja, das wird quasi ganz am Ende erst aufgelöst, wenn alle eigentlich schon aus dem Kino gegangen sind. Ne? Wir können ja ruhig spoilern. Ne?
Ja, da gibt's noch was.
Also,
Ne?
es gibt doch drei Szenen, die am Ende kurz vor den Credits, mitten in den Credits und nach den Credits kommen, die so ein bisschen Easter Eggs-Charakter haben. Ne? Das erste ist, was sich natürlich auch viele Fans wahrscheinlich gefragt haben: Vorher wird Orko, ne, der lustige kleine Zauberer, über den haben wir auch gesprochen, ne, über die viel damals in der Folge, ne, der ja, mit dem auch immer alles missrät, ne, der seine Zaubertricks gehen schief und dadurch ja, wird meistens auch ein großes Chaos angerichtet, was die Helden dann wieder zu ja, lösen haben oder in Ordnung zu bringen haben. Der spielt eigentlich keine Rolle für die Handlung. Wenn man sich noch an die Filmation-Cartoons, die Zeichentrickserie erinnert, die hatte immer so einen vielleicht einen pädagogischen Touch auch gehabt. Ne? Also da wurde Gewalt natürlich auch, das wäre da gar nicht denkbar gewesen, so etwas, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Also da wurde mehr so indirekt ja, Gewalt angewendet, ne? Durch Zauberei und sowas. Ne? Aber nee, wirklich, keiner kam da richtig zu Schaden. Und auch He-Man hat nicht so richtig mit seinem Schwert irgendwie Leute da gemetzelt oder was auch immer. Ne? Nee, das war alles sehr kindgerecht. Und am Ende gab es auch nochmal so eine kleine Botschaft. Da wurde ja auch hier so die Wand, die vierte Wand durchbrochen und irgendeiner der Charaktere, He-Man oder Orko, richtete sich an die Zuschauenden und erzählte, was wir wieder gelernt haben. Was wichtig ist, nur dass man ja, diskutiert, statt zu kämpfen oder was auch immer. Ne? Mhm. Ja. Und das passiert am Ende auch des Filmes. Dann darf Orko einmal kurz ins Bild, so ein CGI-Orko, nehme ich mal an, und da eine kleine Moral verlesen. So, dann kommen die Credits. Und dann kommt noch was für Leute, die sich gefragt haben, fehlt hier nicht noch jemand? Noch jemand? Mitten in den Credits?
Genau, dann wird She-Ra eingeführt. Es gibt eine Szene mit She-Ra und das, die macht eigentlich nur klar, wie Klassik, wie beim Marvel-Film, es gibt noch was zu erzählen. Hm. Und gibt quasi einen Vorgeschmack auf den nächsten Film.
Ne? Genau, auch das, wie du es gerade gesagt hast, ne, kennt man von dem Marvel-Film, da ist eigentlich ja immer noch hinten was dran. Wo jetzt irgendwie ein Schurke dann doch noch wieder auftaucht oder so. Ne? Und ja, genau, zu dem Thema. Ganz am Ende der Credits. Also, ja, also alle, die den Film noch nicht gesehen haben, meine Güte, am Ende siegt das Gute über das Böse und auch so ziemlich endgültig, ne, weil von Skeletor ist nicht mehr viel übrig, außer sein Knochenschädel. Ja, und der liegt am Ende da irgendwo so rum. Und man sieht, dass Evelyn ihn an sich nimmt und damit von dannen geht. So, und das ist natürlich diese Symbolik, ne, die das, was du gerade gesagt hast, wahrscheinlich ausdrücken soll. Oder das, was du gerade gesagt hast, symbolisch ausdrücken soll, dass sie nämlich fortan die Herrin der Unterwelt sein wird. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wird sie Skeletor wieder mit ihren Zauberkräften zum Leben erwecken oder irgendeine Art Klon oder was auch immer. Aber auf jeden Fall wird wahrscheinlich, wenn es dazu kommt, ne, ob noch irgendwie mal ein Sequel vielleicht nur für Amazon oder so gemacht wird, dann könnte man sich vorstellen, dass sie dann die Hauptgegnerin sein wird. Und das gab es ja auch schon mal bei einer von diesen Zeichentrickserien, diese Animationsserien, die bei Netflix zuletzt, was sie Atrix Revelations and Revolution, dass eine von diesen Serien fokussierte sich mehr auf die Rolle über die Frauen, also Teela und Evelyn, glaube ich, auch. Also das geht vielleicht ein bisschen mehr in diese Richtung. Ne? Mhm. Aber ja klar, es war ja ein klares Jungspielzeug, darüber haben wir auch geredet. Ne? Es gibt ja pro Fraktion oder für die Fraktion nur eine Frau. Ne? So. Also, es gab sogar zwei bei den Guten. Die Sorceress ist ja auch noch dabei.
Genau, die Sorceress, richtig. Und nicht nur Tina.
Ja, ja. Dass man da nicht durcheinander kommt. Also, was ich übrigens gut am Film fand, die Charaktere, wie sie aussahen, wie sie miteinander agiert haben. Hier und da einen guten Gag eingestreut. Was ich ein bisschen aufdringlich fand, also auch, oder irgendwann war es auch ausgelutscht, dass Man at Arms in die Alkoholsucht ja verfallen ist, ne? Also in diesen letzten Jahren, in denen es nicht mehr so gut ging auf Eternia, und dass er sogar noch irgendwie seiner Rüstung irgendwie in einer Kiste wiederfindet und sich wieder anzieht, denkt man eigentlich, jetzt hat er diesen Schritt gemacht und jetzt ist er wieder Held, dann hat aber trotzdem irgendwo noch ein kleines Fach für einen Flachmann. Die versucht dann auch dann Adam anzubieten und so. Ne? Teela ist super. Finde ich, macht ihren Job richtig gut. Also die finde ich auch sehr interessant gespielt. Und den He-Man sowieso. Mhm. Ja, Prince Adam. Skeletor. Ja, also ich glaube, habe ich auch mal die Stimme nochmal verglichen im Original. Es klingt bei beiden sehr bedrohlich und auch das wird gut voice-synchronmäßig gespielt. Ne? Ja. Und ich fand die Handlung halt ein bisschen trübe. Ja. Also irgendwie
warum da passiert nicht da viel, jetzt, ne? Das passiert eigentlich nicht viel. Eigentlich klar, die ganze Zeit, was passiert, ne? Also, dass Prince Adam zur Welt zurückkommt und irgendwann es zu dieser Schlacht kommen wird.
Ja, genau. Also, die Helden sind unterjocht. Ja. Die Eltern sind auch irgendwo in Gefangenschaft.
Ah, richtig. Ne? Die werden ja auch noch befreit.
Werden noch befreit. Na gut, also König, der bei der Befreiungsaktion von Jemen ausgerechnet, begräbt er ihn unter irgendwie Felsbrocken. So, ne? Und das hat er wahrscheinlich auch nicht so gewollt, aber der überlebt es dann nicht. Wird aber nur ganz kurz so, ne? Und dann treffen sie im Gefängnis dann wieder auf seine Mutter und sagt, ja, nun, er ist jetzt leider tot, ne? Und so wird auch nicht weiter thematisiert. Aber das finde ich übrigens auch im Hinblick auf Sequels ein bisschen komisch, dass da einige von den Charakteren jetzt einfach auch mal tot sind. Weil
gut. Falls du was über die erzählen willst, dann musst du halt Prequels machen.
Ja, das stimmt. Ne? Einer von den Helden muss auch ziemlich früh dran glauben, nämlich der Mossman. Den gab es auch als Figur. Und das ist auch noch sehr diabolisch, ne? Weil er wird dann quasi vor allem von Augen der allen anderen Gefangenen da von Skeletor so richtig hingerichtet und quasi mit einem Zauberstrahl so zerschmolzen, dass nur noch so ein bisschen Moos übrig bleibt und er lacht sich dann kaputt und sie machen aber so ein paar Witze darüber, er und Evelyn, ich habe ihn gemulcht und so, du hast ihn kompostiert und so, ne, und alle stehen da rum, sind voll traurig und so, ne. Ja, also muss auch irgendwie als dann so einen bösen Charakter einführst, dann muss auch was Böses tun, ne.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, sie haben es leicht übertrieben, ne? Mit den Tyrannen Skeletor. Der ist natürlich bedrohlich, aber wie gesagt, das hätte man auch anders machen können.
Ja, ja.
Und Story tatsächlich ein bisschen dünn.
Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich der Punkt. Und was mich auch nicht so ganz überzeugt hat, ich meine, die haben, also rein optisch ist es ihnen gut gelungen. Also ich finde, wie sie die Welt dargestellt haben, Eternia, sehr fantastisch, ne, mit diesen vielen, manchmal, irgendwann landen sie in so einer Art Wald, mit dem Raumgleiter sind sie irgendwie, ne, abgestürzt und so. Das sieht auch richtig gut aus, ne, weil man denkt, so ist die Welt halt sehr, sehr fantastisch, so, ne, wie man sie sich auch in den Hörspielen und so damals vorgestellt hat. Nur, ich finde es halt einfach, manchmal denkt man, man ist in einem Computerspiel. Also klar, ich meine, der Film wird wahrscheinlich größtenteils vor einer grünen Wand gedreht worden sein. Logisch. Ja. Und das sieht man aber auch, ne? Und ich finde, ganz schlimm animiert ist Battle Cat. Finde ich auch die Art und Weise, wie diese Katze dann spricht oder dieser Tiger oder dieser Löwentiger, was auch immer das sein soll, ne? Das passt nicht, ne? Und also mit dem Fell, ich finde, der sieht nicht gut aus, auch wenn die so hintereinander stehen und dann, da ist ein so eine Szene, da kommen die aus so einem Raumschiff raus und die gehen so hintereinander her. Und ich finde, das sieht an den Rändern, zerfranst das so ein bisschen. Also sieht gar nicht so richtig 3D-mäßig aus. Also ich finde, den haben sie nicht gut animiert. Ja, das war so ein bisschen das, was mich
gestört hat. Ging vielleicht das Geld aus, tatsächlich, ne?
Ja, ich glaube, das war schon recht teuer, irgendwie so 200 Millionen oder so.
Uiuiui.
Naja, Dimension.
Nee, gut.
Gut, also so viel zum Thema Master of the Universe. Kann man sich ein schönes Popcorn-Kino kann man sich angucken bei Amazon.
Genau, IMDb 6,7 oder so. Ist okay.
Ja. Ich gucke den mir bestimmt auch nochmal an. Und allein schon wegen des Soundtracks.
Ja.
Schön laut.
Gut. Wollen wir zum nächsten Plauderei-Thema kommen?
Oh ja, bitte, sehr gerne.
Willkommen zum Plauderei-Thema. Nämlich in Vorbereitung zum eigentlichen Thema, zu dem wir ja gleich kommen, zu dem wir ja auch dieses wunderbare Intro jetzt ja schon hatten, kommt ja noch das Zeitgeschehen und wir sind mal wieder im Sommer. Und im Sommer werden immer einige Worte vorgeschlagen zum Jugendwort des Jahres.
Ja.
Das macht sich, glaube ich, die Pons-Redaktion von Langschett oder die Langschett-Redaktion bei Pons ist ja mittlerweile ein Haus, ne? Das Gelbe und das Grüne. Ja. Das ist mittlerweile eigentlich ein und dasselbe, nur andere Redaktion, andere Herangehensweisen, andere Tradition. Aber letztendlich, die rufen seit 10 Jahren, 12 Jahren oder so quasi aus das Jugendwort des Jahres und machen auch so eine Abstimmung. Und ich weiß nicht, ob es immer schon so war, aber in den letzten 3 Jahren mindestens wurden 10 Worte vorgeschlagen. Und mittlerweile genauso Beachtung wie diese 10 Worte, die da vorgeschlagen werden, findet auch eine gewisse Tagesschau-Moderatorin, die diese Worte vorliest. Und das habe ich als O-Ton dabei. Guck mal.
Susanne
hier.
Daubner.
Susanne, lies vor.
6-7. Crash out. Digger. Du bist gut genug. Gute Käse. Macca, Peak, Ragebait, Schere, Super. Unter jugendwort.de könnt ihr ab sofort für die Top 3 abstimmen. Bekannt gegeben werden sie dann am 28. August.
Ja, danke, Susanne. 28. August, das ist also Freitag, wenn ihr das hier hört, also der nächste Freitag. Und da werden tatsächlich die Top 3 verkündet, wie ich gerade nochmal nachgelesen habe. Und das Siegerwort erst am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse verkündet. Letztendlich ist es auch alles ein bisschen egal. Es wird ja nur die ganze Zeit drüber gequatscht.
Ziemlich 6-7 ist das.
6-7, das ist, ja. Und die Frage ist nur, ob wir beide kurz diskutieren wollen, welche dieser Worte überhaupt für irgendeine Relevanz haben oder wie als, als die Top 3 sehen, die wohl dann ins Finale gehen.
Ja, also gut ist es ja eigentlich immer, wenn die Sprache sozusagen produktiv erweitert wird, für bestimmte Zusammenhänge oder Sachverhalte neue Wörter gefunden werden und das Ganze ökonomischer gemacht wird.
Da ist der Macker schon mal raus.
Der Macker, der war schon in den 80er Jahren raus, oder?
Woher kommt der eigentlich schon wieder?
Wenn das
natürlich ironisch und so, wird, ne? Ich verstehe.
Oh, was machen wir denn, Macker? Ne?
So, genau.
Ja. Aber das so haben wir doch in den 80ern gesprochen,
ja.
In den 90ern. Das, gut, und 6-7 ist ja sowas von random. Das ist ja sowas von Inhalt, das ist ja einfach nur, das ist glaube ich nur dazu da, um die Umstehenden einfach zu nerven, weil immer irgendwo, wenn diese, und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe mit den Nutzern tagtäglich und das in einer Woche auch wieder tagtäglich zu tun und ich hoffe, dass über das Wochenende, über den Sommer dieser Trend eindeutig, der schon viel zu lange geht, in Vergessenheit geraten sein wird.
Ja.
Und deswegen auch überhaupt nichts mehr, bitte nicht mehr noch adeln mit dem Jugendwort des Jahres.
Also, ja,
ne? Auf keinen Fall. Man kann es ja auch nur mal mit diesen Armgesten zusammen machen.
Richtig, richtig. Hat er vorhin nicht gesagt, dass Potamus 67 die unsere Masters of the Universe-Folge war?
6-7!
Nee.
Wenn ich 6-7 höre, dann gehe ich vollkommen Crash-Out.
Ja, das ist natürlich ein interessantes Wort. Also habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass das verwendet wird. Ne? Nicht unter Gleichaltrigen, sondern in der Straßenbahn oder so.
Das benutzt die Zielgruppe wirklich. Das ist ja das Schöne an der neuen Version oder seit einigen Jahren benutzten Version der Abstimmung zum Jugendwort des Jahres. Das ist eher empirisch, ne? Also das werden wirklich Wörter vorgeschlagen, die Menschen auch benutzen. Und man kann nicht einfach irgendeinen Quatsch irgendwo hochladen, wie sowas wie Gammelfleischparty.
Das war im ersten Jahr, ne?
Ja, klar. Einfach so Sachen, die kein Mensch benutzt. So quasi so Jugendsprache, wenn man sich denkt, Erwachsene denken, so würden Jugendliche vielleicht sprechen, wenn die so Codes benutzen und über Sachen, ne, aus der Welt der Erwachsenen zu reden. Das war, glaube ich, das, was man so vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten sich unter Jugendsprache vorgestellt hat. Als es auch, glaube ich, so Art auf Langscheiß so Wörterbücher gab, ne, Jugendsprache, Deutsch. So, ne?
Ja.
Das halt einfach nur so, ja Gott, das waren so Sachen, wie man früher in der, was nicht, im Mickey Mouse Heft oder Fix und Foxy so Witzeseiten fand. Ne? Also, so blöde Wortspiele, das ist, ne, also das ist nicht gute Käse.
Aber dieses Bier ist gute Käse, muss ich
noch sagen. Ja, muss ich gleich auch nochmal nachschenken. Ich habe jetzt gleich noch ein Heineken 00.
Also gute Käse habe ich wenigstens gehört. Ja, aber ich habe es wenigstens verstanden.
Ja.
Ne, das ist auch ironisch eigentlich, ne? Falsche Grammatik. Ne? Guter Käse wäre es ja. Aber gute Käse ist eine schöne Kurzform und meint alles, was irgendwie gut ist, was man beschreiben kann.
Ja.
Das ist für mich simpel, das ist verständlich. Woher der Käse kommt, naja, meinetwegen.
Ja, das finde ich so, das wirkt zum Beispiel, das erinnert mich am ehesten noch an so konstruierte Jugendsprache.
Mhm.
Ja, also das wirkt für mich sehr konstruiert. Also das ist nicht dabei. Ja gut, du bist gut genug. Finde ich kurios, weil das eigentlich aus dem Song stammt. Ne?
Ja, natürlich. Ich habe den Künstler wieder vergessen. Shireen so David singt mit. Aber ich habe mir auch tatsächlich eine Woche bevor diese Top Ten vorgestellt wurde, auf der Arbeit vorgespielt, aus irgendeinem TikTok-Video, um mich aufzuheitern, was es auch geschafft hat. Und ich fand es dann auch ganz lustig. Aber tatsächlich, es ist ja kein Wort. Du bist gut genug, genau wie 6-7 ja kein Wort ist. Und, ja,
also was ist schon ein Wort? Aber ich glaube, es ist auch so gemeint, dass das Wort im Sinne von eine Phrase, ne? Also
ja,
nicht
das ist richtig.
Im Plural Wörter, sondern Worte, große Worte. Ne?
Ja.
Können ja auch aus mehreren Wörtern bestehen.
Also, aber ich glaube, du bist gut genug ist tatsächlich auch so eine Referenz. Man sagt, ja, 2026 ne, haben wir angefangen, du bist gut genug zu sagen, so wie es dann auch gemeint ist. Aber es ist, ich weiß nicht, das ist so ein popkulturelles Ding, aber es ist wirklich ein Wort. Also wirklich, nein, ich meine, also tatsächlich etwas, was man.
Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun, ne?
Ja.
Also das wird, auf dieses Lied zu verweisen, mal aus Quatsch mal so gesungen, so in dieser Autotune. Das bildet uns gerade bei Susanne Daubner, da fehlte der Autotune definitiv. ja, aber es wird ja nicht.
Aber es gab eine längere Version mit Outtakes, wo sie mehrere Versuche gemacht hat, um das zu singen. Und das ist die beste Variante.
Ja, ich glaube, sie hat die Melodie auch sehr für Kinderlied. Ist ein Kinderlied-mäßig so.
Ja,
du bist gut genug. Ja, aber das singt man ja nicht aus einem bestimmten Kontext, so quasi als Replik auf etwas, was jemand gesagt hat und sagt, da sagt man zu dir, ja, so als zum Trösten oder was auch immer, du bist gut genug. Glaube ich, wirkt, passiert nicht. Ne? Also es ist einfach nicht so aktiv in dem Wortschatz.
Ja. Glaube ich auch.
Kannst du mir Peak erklären? Also ich meine nicht, was ein Peak ist, weiß ich, aber wann sagt man Peak?
Wenn du irgendwas erzählst, das war Peak irgendwas, also das Beste, ne, was ich je erlebt habe. Ne, das war, wenn du irgendjemand erzählst, wo du gerade vom Eishockey gekommen bist, das war Peak Eishockey. Ne, dieses Gefühl, dabei jetzt gewesen zu sein und dieses Spiel gesehen zu haben. So.
Also wird auch quasi so wie so ein Attribut davor gesetzt.
Peak Eishockey. Genau. Also genau. Peak so auf, dass irgendwas auf die Spitze getrieben wurde, das war Peak.
Ja, also nicht Eishockey war Peak, sondern das war Peak Eishockey. So.
Genau,
hab ich auch zum
Beispiel. Ja, genau.
Nur, gut, mal gucken. Ich achte im nächsten Spiel mal ein bisschen drauf. Aber
schon so ein bisschen erzählt mit, das kann gar nicht besser werden, so gut war das.
Ragebait würde ich eher so in einer anderen Liste, sowas wie Wort des Jahres oder Unwort des Jahres oder sowas vermuten. Ne? Das ist ja eher so ein Phänomen der Internet, also der Social-Media-Kultur. Aber sagt man das so jugendsprachemäßig im Kontext eines Satzes? Also habe ich jetzt voll den Ragebait hier gemacht? Oder?
Keine
Ahnung.
Das ist halt
einfach ein Ragebait. Man weiß, was mit Ragebait gemeint ist. Ich finde, das ist auch so eins, was ich produktiv finde. Mhm. Ne? Also da gibt es jetzt kein entsprechendes deutsches Wort, was da besser geeignet ist. Ne? Also Anglizismus, der sich gut in den deutschen Wortschatz einfügen lässt, ne, um genau das zu beschreiben, was es ist, ne, nämlich die, ja, was soll man sagen, eine Aufregung, ne, aber es ist ja mehr als Aufregung, ne, es ist ja kein Hate Speech, also auch wieder ein Anglizismus, ne, aber ja, das ist, oder der Shitstorm, ne, es geht aber in die richtige, gleiche Richtung, ne, finde ich ein gutes Wort. So, ne? Ja. Schere, da kommen wir der Sache schon näher, also das ist produktiv und es ist ein Jugendwort, das wirklich benutzt wird.
Ja, und ein gutes Zeichen dafür ist auch, dass ich damit erst nichts anfangen konnte. Ne? Okay. Also, dass du als Lehrer näher dran bist, völlig verständlich, aber das macht für mich auch ein gutes Jugendwort aus. Ne? Das ist so, dass ich erstmal, wenn es mir nicht vorgestellt wird, erstmal nichts damit anfangen kann. Ich habe mal kurz nachgelesen, was es bedeutet. Das ist so eine Art, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Entschuldigungsfloskel oder so.
Das geht so ein bisschen zur Selbstkorrektur. Ne?
Genau, also
das
heißt,
Das müssen wir quasi rausschneiden. Ne?
Genau, ja, bitte schneiden, bitte schneiden.
Ja, wenn man sich verplappert hat, wenn man sich irgendwie irgendwas ins Fettnäpfchen gesetzt hat, ne? Oder halt einfach auch irgendwas falsch erzählt hat, ne? dann habe ich aber auch schon gehört, dass wirklich zur Selbstkorrektur dann einfach gesagt, Schere. Ne? Und dann,
ja, finde ich gut. Vor allem auch der Spirit, der dahinter steckt, ne? Sich selbst zu korrigieren, ne? Also Fehler zuzugeben, Fehlerkultur zuzulassen und damit offen umzugehen, beziehungsweise, dass es dann auch kein nicht awkward ist, dass sich da jemand mit seinem Fehler beschäftigt, sondern einfach schnell nutzt, um zu korrigieren. Das ist also genau,
bevor es zum Ragebait kommt oder gar noch jemand Crashout geht.
Ja.
Haben wir eine schöne Kolumne gelesen im Zeitmagazin letztens. Da gibt es diese Kolumne Prüfers Töchter, ne? Also dieser, heißt der Tillmann Prüfer, der Redakteur, diese oder der Autor, diese, der schreibt immer im Wechsel über eine seiner vier Töchter. Und seine jüngere Tochter, da handelte eine Episode, eine Kolumne zum Thema Ragebait, wann die Tochter alles Ragebait geht. Aus welchen Anlässen. Ja, und jetzt Super, ist das letzte? Super?
Ja, mit Ü. Ist super mit Ü. Das ist natürlich auch eine Hommage an, andere Kulturen, die mehr Üs nutzen als wir, glaube ich.
Super. Und
ja, genau. Und ich kann damit nicht viel anfangen. Ich habe es auch noch nie in Real Life gehört.
Ja, da finde ich so unauffällig, ne? Ja. Einfach nur super zu sagen. Super. Das ist nicht so ex.
Und passt nicht in dieser Zeit. Dieses Land und dieses Jahr und dieses Klima, da ist nichts dran, ist super.
Nee, ja? Super. Also ja, man soll ja nicht so schwarz sehen alles, ne?
Ja, aber. Ja. Das ist richtig, aber wie gesagt, es ist trotzdem der Kontext. Ne? Wir sind in dieser Zeit, wo es sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Und das mit einem super zu labeln, fände ich, komisch. Da gefällt mir die Schere oder der Crash-Out schon besser.
Also ich bin auch sehr für Schere oder Crash-Out. Das sind meine also Sextable will ich nie wieder hören, aber Schere und Crash-Out finde ich gut.
Ja, und meinetwegen.
Ich will es auch nie wieder sehen.
Ja, und weil es kurios ist, nehme ich noch den guten Käse als drittes dazu.
Ja, okay.
Wobei das N gestrichen werden muss. Ne?
Ja, vielleicht lieber den Ragebait. Ich würde ja den Ragebait nehmen. Aber Ragebait. Was ist denn mit Digger? Haben wir Digger? Da steht doch Digger dabei. Warum steht denn da Digger dabei?
Das war schon mal, glaube ich, auf der Liste Top 10. Ich weiß
es
nicht.
Was los, Digger Adma? Das ist auch schon 10 Jahre ja, alt, die Beginner.
Das ist, ich habe keine Ahnung. Also, ja, Revival. Alles ja, kommt wieder.
Kommt. Genau, History Repeating.
So.
Okay. Vielleicht, was noch fehlt, was jetzt auch Trend wieder geworden ist, ist dieser käsige Michael. Cheesy Michael.
Bitte?
Das hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Da muss man mal in deine Insta-Reels nochmal genau gucken.
Ich habe kein Insta.
Ja, siehst du. Ja, ich auch nicht.
Aber wenn ich einen Insta-Link von irgendwo komme, passiert bei mir im Signal-Chat mit der Partei ja zwischendurch. Und dann muss ich den natürlich nehmen und aufwendig in irgendeiner Webseite reinballern, wo mir die Story wieder rausgeholt wird, befreit wird, damit um das ohne Insta-Account anzugucken.
Ja,
ich kriege wenig mit.
Google einfach mal, Cheesy Michael, also okay, sogar Michael, da wird aber kein Bild von mir kommen, hoffentlich.
Naja, dann wollen wir
mal sehen. Ich war im Urlaub. So. Ja, gut, also bin gespannt. Ne? Oder halt so mäßig. Weil ich mich gefragt habe, warum kommt das nicht vor? Es ist, ja, vielleicht ist es auch schon zu lange im Umlauf oder es wird einfach so mäßig so nebenbei benutzt, dass es gar keiner richtig so als Trend bemerkt. Ne? Aber ja, sollen wir da mal anfangen mit so mäßig?
Ja, da gehen wir auch jetzt voll rein, so mäßig.
Ja, gehen wir mal all in, ja. Ja, ist dir das schon mal aufgefallen, dass Menschen so reden? Also vielleicht auch so die Gen Z. Die sagen irgendwas und dann sagen die, ja, ich habe das, hab das gemacht, so mäßig.
Nee, ist mir da nicht aufgefallen.
Ja, oder sie beschreiben irgendwas, ne? Das hört sich an, das klingt, toll, so mäßig. So, wenn mir nichts Besseres einfällt, so, ne? Da habe ich mich gefragt, ja, ist das jetzt etwas, was nur mit diesen paar Leuten zu tun hat, bei denen ich das gehört habe? Oder ist das auch wieder so ein Trend, sowas wie damals dieses Kiezdeutsch, ne? Wo man ja, auch so komische falsche Grammatik, ne? Gehst du Kino? nee, ich gehe Mensa, so, ne? Solche Sachen. Dass man einfach da so die Präpositionen auslässt und so, ne? Und das so mäßig, das gehört ja auch gar nicht so im Satz in diese Stelle. Deswegen habe ich mal geguckt, was einschlägige Linguisten zu dem Thema gesagt haben. Und es gibt nämlich, das kann ich sehr empfehlen, diese Abhandlung von Jörg Bücker aus dem Jahr 2024, Diskursmorphologie synchron, Suffixderivation mit mäßig im mündlichen Gegenwartsdeutschen. So, das ist auch genau das, worum es geht. Im mündlichen Gegenwartsdeutschen, keiner würde das irgendwie verschriftlichen, so mäßig. Und da geht es ja einfach mal, wir müssen erstmal abgrenzen, was für Formen, also welche Funktionen von mäßig es überhaupt gibt. So, ich mach ein paar Beispiele.
Mach mal. Genau, das Ganze, wir haben auch diese Open Access Studie verlinkt, ne, bei uns in den, wie nennen wir das dann gleich? Show Notes, guck mal.
Ja, die Show Notes sind wir
da. Ja, gib mal ein paar Beispiele. So.
Also, natürlich aus irgendwelchen Korpora, ne, weil nur so arbeitet man linguistisch einwandfrei, dass man sich nicht irgendwelche Sätze ausdenkt, sondern Sätze nimmt, die Leute gesprochen haben, die aufgezeichnet worden sind. Also, kalorienmäßig ist das schon viel, ne? So.
Ja, auch schon mal gehört. Kalorienmäßig ist das schon viel.
Kalorienmäßig, wenn man sagt so, ganz viele Burger gegessen, kalorienmäßig ist das schon viel. Ne?
Lichtmäßig ist das schon ganz schön hell.
Ja, genau. Ne? So, das ist eine Form, ne, wie das wortmäßig gebraucht werden kann. Hm. Oder das kostet so mäßig 200 Euro. Da haben wir es mal davor.
Ah.
Ja, vor dem Bezugswort. Ja. Das kostet so mäßig 200 Euro, so im Sinne von so ungefähr, so circa 200 Euro. Würde da besser passen, wie eigentlich das Erwartbare. Ne? Aber anscheinend wird das auch so eingesetzt bei einigen Menschen, die sagen, so, das kostet so mäßig 200 Euro. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel über mich redest, so vor Bekannten, so, ja, der Mensch, der ist saumäßig intelligent.
Saumäßig.
Saumäßig intelligent, ne? Also immer wenn er so sagt, sonst die Sau, das ist, aber saumäßig, ne? Ist schon wieder was anderes als kalorienmäßig, ne? Also das ist einfach so eine Verstärkung, ne? Saumäßig, saumäßig gut, saumäßig. So, jetzt ist die Frage, liebe Hörer, ist das jetzt schlechtes Deutsch? Oder auch das Beispiel, was wir vorher gesagt haben, nämlich das Nachgelagerte so mäßig, ne? So im Sinne von, jo, ist mir nichts Besseres eingefallen, so mäßig, ne? Oder ist das Jugendsprache oder ist es gar Sprachverfall? So, das fassen wir jetzt mal kurz zusammen, wie das der Herr Bücker in dem in seinem Aufsatz erforscht, beziehungsweise untersucht oder erschlossen hat. So, jetzt habe ich das Ganze mal hier in unseren Moderationsnotizen mit A und B. Mhm. Das darfst du aussuchen. Bist du Moderator A oder Moderator B?
Steig mal mit A ein.
Du fängst mit A an.
Gut. Ja, sicher.
Ja, dann, ja. Bitte, bitte.
Gut. Also auf den ersten Blick wirkt mäßig ja unscheinbar. Mhm. Tatsächlich steckt dahinter ein komplexes Wortsystem, sagt Herr Bücker.
Irre. Sagt Herr Bücker.
Das Wort.
Hat man sich jetzt nicht gedacht, ne? So ein kleines Wort mäßig, sowas Komplexes im Gehirn haltet, ne?
Ja. Und das Wort wird schon seit Jahrzehnten kritisiert.
Ja, das ist ganz lustig, da bezieht er sich nämlich auf die Laienlinguistiker, die das kritisieren. Also nicht der Profilinguistiker, der Wissenschaftler. Mhm. Die Laienlinguistiker, also Journalisten, ne, oder Herausgeber von irgendwelchen, sowas wie hier, kannst du dich noch an Bastian Sick erinnern?
Oh, natürlich. Dem Dativ ist der Genitiv sein Tod.
Genau, ne, das wäre ein typischer Beispiel für einen Laienlinguisten. Mhm, ne? Also das heißt, der macht das nicht wissenschaftlich, sondern aus Unterhaltungs-, ja, oder auch so mäßig belehrend, pädagogisch
so mäßig unterhaltsam aus heutiger Sicht.
Ah, das, genau, da haben wir nämlich noch ein weiteres. Ne? Das mäßig so wie heißt es denn, als
Ist das eine Abwertung oder nicht?
Ja, genau, als Abwertung. Mhm. Genau, ich wollte als Wortform fiel mir jetzt gerade nicht ein.
Ja.
Das ist ein Adverb, so mäßig unterhaltsam. Mhm. Das ist ein Adjektiv, das ist noch eine mäßige. Ja, also man nimmt das eigentlich so als mir fällt es gleich an. genau. Also seit den 50er Jahren regen sich Sprachkritiker über Wörter wie leistungsmäßig, arbeitsmäßig oder luftmäßig auf. Der Artikel untersucht, wie mäßig wirklich funktioniert, also das Suffix, ne, also die Endsilbe mäßig, warum wird es kritisiert und was passiert gerade mit diesem so mäßig. Und er hat eine, überraschende Hauptthese. Also, ich bin das jetzt überrascht. Also, ich meine, es gibt nicht ein mäßig, sondern zwei.
Wow. Die meisten Menschen denken, alle Wörter mit mäßig gehören irgendwie zusammen.
Genau, und das ist laut dem Autor falsch. Es gibt zwei unterschiedliche Systeme und jetzt geht er da semantisch heran. Nämlich das System 1 bezieht sich auf das alte Maßsystem. Ne? Also das heißt, da hat irgendwas, das Wort, ne, von der Etymologie, ne, oder Semantik der Wortbedeutung, was mit dem Maß, mit dem Messen zu tun. Ne? Also kommt den Wörtern vor wie mäßig, übermäßig, gleichmäßig, aber auch mittelmäßig. Und das ist einfach, da hat das Wort noch eine Wortbedeutung, ne, die sich auf Maß bezieht.
Verstehe.
Nicht nur eine pragmatische Funktion. Ne, sind feste Bestandteile des Wortschatzes. Neue Wörter entstehen aber nach diesem Muster kaum noch. Ne? Die sind, also wenn man mal guckt, was gibt es alles für Wörter mit mäßig, so anerkannte Wörter mit mäßig, dann sind das halt mäßig, übermäßig, gleichmäßig, mittelmäßig. Fällt da noch was ein? Ebenmäßig gibt es auch noch, ne?
Ebenmäßig? Sagt man nicht ebenbürtig?
So gleichmäßig.
Nee, gleichmäßig, oh ja, gleichmäßig. Ja. Aber das hattest du schon, ne?
Ja, das hat man schon gesagt.
Ja.
So, und dann gibt es das zweite System, nämlich das produktive Mäßig-System. Ach, das haben wir vorhin auch schon in einem Beispiel gehört, kalorienmäßig, fortschrittsmäßig, urlaubsmäßig oder sogar wow-mäßig. Ne, kann man auch aus diesem Korpus, ne? Also das sind keine Dinge, die sich da ausgedacht hat, sondern die in einigen Korpora sich befinden. Da funktioniert mäßig wie ein eigenes Wortbildungselement und Sprecher können ständig neue Wörter bilden. Ne? Also man findet diese ganzen Sachen nicht irgendwo im Duden, sondern es sind ja die Wörter, die man einfach durch das in jedem Zusammenhang einfach an einen Nomen, ne, meistens hinten dranhängen kann. Vorschriftsmäßig, kalorienmäßig. Das heißt ja in Bezug auf, ne, um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, in Bezug auf die Kalorien. Klingt aber so ein bisschen, naja, jetzt nicht unbedingt so umgangssprachlich. Ne? Wenn du sagst, wir treffen uns im Burgerladen, du hast schon deinen dritten verputzt und dann würde ich sagen, so in Bezug auf die Kalorien, lieber Ant, ist das aber ein bisschen viel. Da würde ich sagen, oh, kalorienmäßig, oh, ist das aber ganz schön, ne?
Das haut rein.
Ja, das haut rein, genau. Ja. Ne? So, und was haben wir nochmal als Takeaway? Ach ja, genau, was ähnlich aussieht, gehört sprachlich oft zu ganz verschiedenen System. Ne? Manchmal wird das ja auch durch die Betonung deutlich, ne? Dass Wörter halt mehr oder weniger betont werden, je nach Bedeutung. Und es gibt jetzt noch vier Bedeutungen von mäßig, die du uns bitte jetzt einmal kurz erläuterst.
Vier. Gut, gut. Also, fangen wir an. Mäßig bedeutet nicht immer dasselbe. Ja, wir haben den Typ 1 gemäß. Also, ne, Beispiel vorschriftsmäßig. Ja, kann man sich gut vorstellen. Ne? Also irgendwas ist gemäß der Vorschrift, kürzt man ab mit vorschriftsmäßig. Genau, beschriftend einer Regel oder einer Vorschrift. Alles klar. Typ 2, artig. Ah, ja, daran habe ich vorhin auch die ganze Zeit immer gedacht, dieses Art, vergleichend, like, ne?
Ja, ja, in der Art von, ne?
Also genau, nicht artig, in der Art von, gut ähnlich benehmend, wie etwas, erinnert an, ne? Da war ja, ja das Beispiel, genau, hier, ne? Wow-mäßig. Okay, Typ 3. Bezogen. Ah ja, hatten wir gerade auch, ne? Kalorienmäßig, bezogen auf die Kalorien. Oder kostenmäßig, hinsichtlich eines bestimmten Bereiches. Das ist die Bedeutung. Typ 4, die Intensität.
Das klingt sehr, sehr umgangssprachlich, ne? Also diese Art, ne, dass man das ist sehr, sehr, sehr mündlich, also weniger schriftlichen Gebrauch zu finden, ne?
Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Also selbst wenn man das gerade tippt, denkt, merkt man, Moment mal, das kann ich besser ausdrücken.
Ja, das könnte man vielleicht im Chat oder so tippen, ne? Aber nicht in was Offiziellem.
Genau. Typ 4 ist die Intensivierung. Der Beispiel ist saumäßig intelligent. Genau, hatten wir auch schon mal. Das ist sehr intelligent, ne? So, so, welche dieser Bedeutungen verwenden wir selbst regelmäßig? Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, so ziemlich alle, ne?
Vermutlich.
Es fällt einem meistens nicht so auf, weil das ja in diesem umgangssprachlichen, mündlichen Sprachgebrauch. Ich glaube, so dieses vorschriftsmäßig, das macht man schon, so diese baumäßig, artig.
Genau, so, da bin ich vorsichtig. Also dieses Vergleichende, also da gebe ich mir, glaube ich, meist auch beim Sprechen die Mühe, das mit mehreren kleinen Worten wie erinnert mich an oder so zu nennen.
Da würde ich, glaube ich, eher artig sagen.
Artig, das ist das ist...
Oder? Ja, doch, wenn wir jetzt über Musik reden, sagen wir, oh, ich habe jetzt hier die neue Single von so und so gehört, die klingt so ein bisschen Depeche Mode-mäßig.
Ja, ja, das ist Muse-esque.
Ja, wir würden esque sein, esk. Das stimmt natürlich. Oh, Muse-esque. Mit E-S-Q-U-E. Nee, genau, aber wir würden nicht sagen, das klingt Muse-artig.
Muse-artig, nee. Nee,
macht das nicht. Also das benutzen wir schon. Also eher unbewusst, ne? Ja. Wenn man so drüber redet, dann.
Irre.
Genau. Wo waren wir? Ah ja, du hast jetzt die vier Typen vorgestellt, ne?
Die sind durch, genau.
Gut, dann haben wir uns gerade, ja genau.
Wir fragen uns, warum Sprachkritiker gerade kalorienmäßig hassen.
Genau, kalorienmäßig, ne? Das bereitet ihnen Schmerzen, diese Art und Weise der Benutzung von mäßig. Also. Es wird ja interessanterweise nicht jede Form auf mäßig, also als Suffix, ne, wird immer noch beim Suffix kritisiert. Ne? Also regelmäßig, gleichmäßig, mittelmäßig wird nicht kritisiert.
Nee. Alter Hut, klar. Haben wir früher kritisiert, ist jetzt okay.
Ja, vor allem ist es ja auf Maß bezogen, das hat ja, hat ja dann Sinn.
Behält die Bedeutung.
Oft kritisiert ist kalorienmäßig, urlaubsmäßig, leistungsmäßig, verkehrsmäßig, ne? Also diese Typen, die wir gerade auch besprochen haben.
So. Ja,
warum?
So, laut Autor, laut dem Autor, dessen Namen ich schon vergessen habe, stand da oben, liegt das an einem Missverständnis. Sprachkritiker behandeln alle Formen so, als müssten sie auf Maß zurückführbar sein. Tatsächlich gehören sie zu unterschiedlichen Systemen, hatten wir erwähnt.
Das ist ein Muster bei den Laien-Linguisten. weil also Sprachkritiker wie Bastian Sick, ne, die nehmen vieles halt einfach sehr wörtlich, ne, oder sind sehr konservativ, ne, was das Ganze angeht. Und genau, das ist ein gutes Beispiel dafür. Das gibt es auch noch in, ja, bei anderen Beispiele aus der deutschen Sprache, die kritisiert werden, wenn man sagt, ja, das müsste aber eigentlich heißt das doch so und deswegen kann man das gar nicht so benutzen. Wie zum Beispiel realisieren, fällt mir gerade ein. Ne? Das hat sich ja auch irgendwie in Sprache gebraucht, hat eine Bedeutungsänderung, oder Bedeutungserweiterung erfahren. Ne? Das hab ich noch gar nicht realisiert, dass unser Podcast von Millionen Menschen gehört wird. Ne? So, und dann sagen die Sprachkritiker, realisieren heißt ja eigentlich
umsetzen.
Erschaffen, ja, ja. Ne? Umsetzen. Genau. So, genau, ja, ja. Ne? Hast du diesen Plan realisiert? Das ist völlig falsches Deutsch. Nö, Leute, es ist halt einfach so, dass Sprachwandel, ne, das ist Pragmatismus, pragmatisch wird das einfach von der Funktion her einfach anders verwendet, ne? Erweitert und so. Da kann man nicht einfach sagen, nee, das darfst du nicht. Wenn sich eine bestimmte Sprechergemeinschaft darüber einig ist, und sich versteht, ne, einander versteht, dann ist es okay, dann hat sich das halt einfach mal geändert. Und so ist es auch mit mäßig. War das noch dein Teil?
Passt schon.
Achso.
Passt schon. Ja, wir kommen eigentlich zum nächsten Teil, glaube ich schon.
Nein, du bist ja noch beim Moderator A, aber du hast tatsächlich unterschiedliche Systeme, Sprachkritiker, Bericht, das musst du doch alles sagen.
Genau. Moment. Ah, genau. Ja, das ist die Diskussionsfrage, die wir jetzt
haben. Ja.
Also, Diskussion. Ist Sprachkritik hier eigentlich berechtigt? Oder bewertet man neue Muster mit alten Maßstäben?
Ja gut, ist ja eigentlich mein Beitrag gerade gewesen. Ne?
Exakt.
Dass ich da bitte um Offenheit für Neuerungen auch in der Sprache plädiere.
Ja. Yep. Also kommen wir zum nächsten Teil. Denn den eigentlichen Star des Artikels, mit dem wir uns die ganze Zeit auseinandersetzen, ist ja das so mäßig.
Genau, also die jüngste Variante, ne, als eigenständige Phrase.
So. Genau, noch hier die Beispiele. Das kostet so mäßig 200 Euro oder Instagram ist jetzt so eine Jugendsache so mäßig.
Also, genau.
Ja. Das, komm mal so mäßig, geil.
Das ist hinten angestellte, nochmal nachbestellte so mäßig. Ne? Das, was ich häufig gehört habe und gedacht habe, Leute, nein, da war ich nämlich auch leider auch der Sprachkritiker und sagte, das hat nichts mit der Bedeutung von mäßig, da müsst ihr euch anders so ausdrücken. Und zwar ein bisschen so bildungssprachmäßiger. Aber da, der Artikel belehrt mich eines Besseren. Viele junge Sprecher verwenden diese Form halt einfach und das ist linguistisch natürlich hochinteressant, weil, ne, immer wenn wir was Neues haben, dann stürzen sich die Linguistiker darauf und gucken, was da zu erforschen ist. Was bedeutet eigentlich so mäßig? Das bedeutet nicht durchschnittlich oder mittelmäßig, nicht in diesem Zusammenhang, so in dem Beispiel, den wir gerade genannt haben. Ne? Also höchstens, wenn man das wirklich so herausgestellt sagt, wie ja, das war, die Leistung war heute eher mäßig, ne? Aber so ist es ja gar nicht gemeint, sondern das bedeutet ungefähr irgendwie so in etwa.
Genau, er spricht davon, dass mäßig sich zu einem Wahrheitsmarker entwickelt. Mhm. Ne? Es macht Aussagen bewusst weniger präzise. Also Vergleich, ungefähr, irgendwie, so circa, so mäßig.
Ja, da gibt es andere Sachen, die man halt auch gängigerweise sagt.
Genau. Und spannend daran ist, ne? Also, genau, unsere erste, du sagtest ja gerade auch schon, der erste, die Reaktion, wenn man sich damit beschäftigt, das hört man, das befremdet, sagt man, das ist doch falsch, ne? Sondern, aber nein, der Autor sagt hier, wir beobachten das und ich sehe daran eine neue grammatikalische Entwicklung. Aus einer Wortbildungselement wird schrittweise ein eigenständiges, kleines Funktionswort. Wow. Das ist wow-mäßig. Ja.
Genau, und das findet sich auch in einigen TikTok-Videos, ne, in der Diskussion referiert da ein Beispiel, wo das, ja, ich glaube, während einer Autofahrt, das Video, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, welches das im Kontext war.
Ich habe es vorher noch gehört. Das ist so eine Parkszene, ein Pärchen ist gerade angekommen und sie erzählt davon, dass sie zum Friseur gehen möchte. Und sie möchte so kurzmäßig die Haare schneiden lassen. Ne? Und redet von irgendjemand anders, der die Friseur hat, jetzt so mäßig hier ist doch besser, mäßig, kurzmäßig.
Ja, genau. Und
er fragt sich die ganze Zeit, was redest du? Ne? Ja, kurz, so mäßig.
Ja, und die sagt doch nicht mal Schere.
Stimmt.
Sie macht einfach weiter mit diesem so mäßig. Ne?
Ja.
Ja. So, ja, das ist interessant, ne? Dass diesen Typen das halt einfach nervt in dem Video. Ne? Also auch in TikTok hat dieser Trend schon seine Kritiker gefunden.
Ja. Irre. Faszinierend. Ja, dass die Leute diese Form benutzen und gleichzeitig kritisieren. Eieiei.
Gut. Ja, das ist ja alles, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, nämlich ein Thema Sprachwandel.
Ja, yep, die Sprache verändert sich. Genau. Und gleichzeitig, immer wenn was Neues dazukommt, stößt sie auf Widerstand.
Ja, genau wie bei neuen technischen Errungenschaften, wie zum Beispiel der KI.
Eieiei, don't get me started. Okay,
das aus allen möglichen Bereichen. Was Neues ist erstmal immer bäh, ne?
Ja. Und schon vorverurteilt, bevor es verstanden ist. Das ist also besonders bei dem KI-Thema, das ist ja, ich weiß nicht, wie lange man sich damit beschäftigen kann, auch wenn man glaubt, man ist der Experte, man hat es immer noch nicht verstanden.
Ja.
Irre. Vor allem nicht verstanden, wie man es sinnvoll einsetzt. Ne?
Richtig. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt auch hingehen würde und das in meinem Wortschatz aufnehme, weil ich das, glaube ich, nicht so natürlich machen würde. Aber ich würde es wahrscheinlich ich würde es mehr tolerieren bei anderen.
Ja.
So mäßig. Also passt, da passt das genau. Ne? Da passt es genau. So mäßig. Ja. Tolerieren, so mäßig. Ne? Kann alles Mögliche darunter sich vorgestellt werden, was so tolerieren in meinem Sinne bedeutet.
Dieser Podcast ist schon ganz schön langmäßig.
Ja, Moment, da
kannst du das auch völlig weglassen, ne?
So längenmäßig ist der ziemlich ist ausgedehnt.
Der hat eine Überlänge mäßig. Eine mäßige Überlänge. Nein,
auch immer. Eine mäßige Überlänge ist dann. Also, ja. Es kommt darauf an, wo wir das einsetzen, ne?
Ja.
Also, wir fangen mal an mit den.
Was ich mitgenommen habe, wenn ich was Neues höre, erstmal nicht verurteilen, sondern erstmal versuchen zu verstehen, wie es eingesetzt wird und akzeptieren. Ja. Und es gibt einen Unterschied zwischen gesprochener und geschriebener Sprache. Ne? Der ist einfach da.
Auf jeden Fall.
Der ist
beziehungsweise geschriebener Sprache auch gegeben, also in für welchen Kontext geschrieben wird. Ne? Also,
auch das.
Ob du jetzt einen Brief vom Finanzamt bekommst oder einen mit einem Kumpelchat ist hier.
Ja. Schön.
Ja, machen wir dann Schleifchen drum. Wir ja mal Gedanken dazu machen.
Ja, und schreiben mäßige Kommentare.
Schreiben, wie immer. Ja.
Wie immer.
Welche Form von mäßig ihr so verwendet. Ne? Also ja, kostenmäßig, urlaubsmäßig, urlaubsmäßig alles fit gewesen. Urlaubsmäßig alles, ja, gesundheitsmäßig alles fit so. Ne? Und saumäßig oder einfach so mäßig. Also das kleine Wort mäßig zeigt exemplarisch, wie Sprache sich verändert, wie Menschensprache über Sprache streiten und wie Linguistik solche Veränderungen sichtbar machen kann. Und wer sich noch etwas wissenschaftsmäßig in die Thematik wer wissenschaftsmäßig in die Thematik eintauchen möchte, der und noch viele weitere Fachtermini lesen möchte und sich denkt, mein Gott, wie kann man denn so über so ein kleines Wort so viele Wörter verlieren, ne? Dann kann man sich den Artikel im Original von Jörg Bücker mal durchlesen. Er ist auch nicht so lang, also aber das ist wirklich eine schöne Bettlektüre. Diskursmorphologie synchron, Suffixderivation mit mäßig im mündlichen Gegenwartsdeutschen. Morphologie ist übrigens die Wortbildung. Ne? Gut, dann haben wir auch darüber potamiert.
Das haben wir getan, mit viel Verb und Interesse. Ja. Mhm. Und ich glaube, das tun wir bald wieder mit einem schönen anderen Thema. Aber für heute ist es Zeit, das Outro anzufeuern.
Genau, das Intro, das klingt so ein bisschen Synthie-Pop-mäßig. Das Intro, aus dem jetzt ein Outro geworden ist.
Jo. Wir hatten gar keine Noppensteine heute.
So ein Morse-mäßiger Sound.
Ja. Und wir hatten auch nichts Neues im Plattenregal. Ja.
Jetzt kann ich es ja sagen, dass der Bass, der ist so ein bisschen Pet Shop Boys-mäßig, das ist mir schon aufgefallen. Der ist nämlich so mäßig Access. Von Electric. Potamus. Das ist so Vocoder-mäßig, ne? Oder Crashbecken. So mäßig.
Tüdüt.